Wesen und Tätigkeiten der heiligen Engel Gottes. Ich habe Gott gebeten um viel Disziplin. Ich muss gelegentlich auf die Uhr schauen, damit ich meinen ersten Punkt, das Wesen der Engel, von 20 nach bis 5 nach halb so ungefähr hinbringe und dann das zweite, die Tätigkeiten von 35 bis 55 und dann von 55 bis 60, das Ziel Gottes mit den Engeln und von 9 Uhr bis 10 nach 9 will ich versuchen zum Schluss zu kommen, damit es nicht länger geht als eine Stunde oder Viertel nach 9. Die Engel bei Paulus, was haben sie denn da für einen Stellenwert? Die Frage soll uns am Schluss beschäftigen. Im Übrigen sei gesagt, dass ich diesen Dienst schriftlich niedergelegt habe für Gnade und Herrlichkeit. Wer diese Zeitschrift abonniert hat, wird es dann früher oder später lesen. Ich kann im Moment noch nicht genau sagen, ob Heft 5 oder 6 dieses Jahres. Ich will versuchen, das in diesem Jahr hineinzubringen. Darf allerdings nicht zu viel von Heinz Schumacher bringen. Es sollen ja auch andere Brüder zu Wort kommen. Wolfgang Jugel, Karl Heinemann, Karl Leier, der Ihnen hier gerade gedient hat, hat mir einen feinen Artikel geschickt. Also ich hoffe, es kommt in diesem Jahr. Wesen und Tätigkeiten der heiligen Engel Gottes. Erstens das Wesen. Und da kann man verschiedene Fragen stellen. Sind die Engel unsterblich? Sind sie unsichtbar? Sind sie leiblos? Sind sie geschlechtslos? Sind sie sündlos? Verschiedene Fragen, die man da stellen kann. Sind die Engel unsterblich? Nun, da hat ja unser Herr ein Wort dazu gesagt, das möchte ich zu Anfang Ihnen lesen. Der Herr sagt in Lukas 20, 34 bis 36, die Söhne dieser Weltzeit heiraten und werden verheiratet, die aber würdig geachtet werden, jener Weltzeit teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, sie können dann ja auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Das klingt also danach, Engel sind unsterblich und geschlechtslos. Nun will ich dieses Wort unseres Herrn ganz gewiss nicht mit einem Fragezeichen versehen, aber auch sogar bei Jesus Worten ist immer ein wichtiger Auslegungsgrundsatz zu beachten. Den muss man immer beachten, wenn man über eine biblische Frage nachdenkt, nämlich das wiederum steht geschrieben, muss auch beachtet werden. So hat es ja unser Herr Jesus selber dem Feind gegenüber gemacht in Matthäus 4, wiederum steht geschrieben. Das muss man immer beachten, wenn man über eine wichtige biblische Frage nachdenkt. Und so wird man doch sagen dürfen, dass die Engel keinesfalls in sich selber, eo ipso, in sich selbst, von selbst unsterblich sind. Das ist nur Gott, der allein Unsterblichkeit hat. 1. Timotheus 6, Vers 16. Sie tragen auch nicht Gottes ureigenes, unauflösliches Leben von Natur aus in sich, wie der Sohn Gottes, der sagen konnte, gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Johannes 5, 26. So wird kein Engel Gottes sagen können. Vielleicht darf man so sagen, Gott lässt sie nicht sterben, solange sie ihm gehorsam sind. Auch sind sie ja als Geistwesen, Geister, ohnehin nicht dem Sterben des Fleisches und der Seele in der Weise unterworfen wie wir. Sündigen sie jedoch, so können sie sterben wie ein Mensch, sterben wie Adam. Wo steht denn dieser Ausdruck? Der steht in einem Psalm, den unser Bruder Arthur Muhl auch sehr liebt, Psalm 82. In Psalm 82, da können Sie Näheres nachlesen in meinem grünen Buch über die Psalmen, wenn Sie möchten. Psalm 82 rechnet Gott ab mit den Göttern, mit Engelmächten. Und sie werden gleichsam als korrupte und unfähige Beamte dargestellt, die nicht gerecht richten. Und sie gehen in Finsternis einher. Sie wissen und verstehen nichts. Solche Beamte sollte man absetzen. Mit Recht sagt ein Kommentator, den ich auch zitiert habe in meinem grünen Buch über die Psalmen, Arthur Weiser, er sagt sinngemäß so: Wundern wir uns noch, wenn es auf Erden so zugeht, wie es zugeht, wenn diejenigen, die Gott als Ordnungsmächte über diesen Kosmos gesetzt hat, in Psalm 82 als korrupte und unfähige Beamte dargestellt werden, die nichts wissen und verstehen und in Finsternis einhergehen. Also ob es das im deutschen Beamtentum auch gibt, darüber will ich jetzt nicht spekulieren. Ich hoffe nicht. Aber so wird es eben in Psalm 82 gesagt, den Wesen, die dort Götter genannt werden. 82, Vers 7, ihr werdet sterben wie ein Mensch, wie Adam. Satan, der oberste der gefallenen Engel, muss sogar den zweiten Tod des Feuersees erleiden. Sind Engel unsichtbar, leiblos, geschlechtslos? Geistwesen sind an und für sich dem Menschen unsichtbar. So ist es nicht verwunderlich, dass so manche Berichte von Engeldiensten es gibt, wo man die Tätigkeiten dieser Wesen deutlich wahrnehmen konnte, aber niemand hat sie gesehen. Ich habe nochmal geblättert in einem Buch, das ich zu Hause habe, das es schon vor Jahrzehnten gab, Engeldienste, herausgegeben von Richard Schmitz. Da hat er vor Jahrzehnten einmal gesammelt Beiträge, die waren wohl zuerst im Gärtner gestanden, Zeitschrift der Freien Evangelischen Gemeinden, und hat ein Buch daraus gemacht, im Bundesverlag Witten. Ob es heute noch lieferbar ist, eventuell über Brockhaus Wuppertal, das entzieht sich meiner Kenntnis, da müssen Sie den evangelischen Buchhandel fragen. Engeldienste. Und da ist sowohl von Berichten die Rede, wo man jene Wesen gesehen hat, als auch Berichte, wo man sie, wohl ist das am meisten der Fall, sie nicht gesehen hat. Es ist die Rede von außergewöhnlichen Bewahrungen eines Kindes oder einer Missionsstation oder von Soldaten an der Front. Solche Berichte hat man ja schon öfter gehört oder gelesen. Da steht ja auch der Bericht eines Kindes, das irgendwie unglücklich auf die Straße fiel, auf eine belebte Straße, wo die Autos rüber wegfahren, und es kommt gar nicht zu Schaden. Ein Auto fährt drüber, es kommt heil drunter weg, steht auf. Und da sagt ihm jemand: Du hast aber wohl einen Schutzengel gehabt. Nein, es waren zwei, war die spontane Antwort. Ich wundere mich nicht darüber, dass Engeldienste gerade auch auf Missionsstationen erlebt werden, in fernen Ländern. Da, wo man ein besonderes Risiko eingeht, um Jesu willen, da, wo man nicht so rundherum abgesichert ist, wie wir hier abgesichert ist, vielleicht bis zur Urlaubsversicherung, falls zu viel regnet. Wir haben rundherum unsere Versicherungen, uns kann ja menschlich gesprochen eigentlich gar nicht so arg viel passieren, oder? Krankheit schon und auch natürlich Autounfälle, aber da kommt dann auch wieder Versicherung. Da, wo man gar nicht so gesichert ist, wo man viel gefährlicher lebt, um Jesu willen. Verwandte von mir waren in Tansania als Missionare tätig, davon habe ich auch einiges erfahren. Da, wo man Risiken, große Risiken auf sich nimmt, um Jesu willen, da ist es gut verständlich, dass auch der Engeldienst dort häufiger anzutreffen ist. Ein Missionar auf Sumatra, das steht auch in dem Buch Engeldienste von Richard Schmitz, den wollten die Eingeborenen töten samt seiner Frau. Aber sie kamen nicht an ihn heran. Und dann kam ein Eingeborener und fragte den Missionar: Zeig mir doch mal deine Wächter. Ich habe doch keine Wächter. Doch, du hast Wächter, die haben wir ja gesehen. Zwei Reihen standen da, Krieger um dein Haus mit gezückten Schwertern. Da kamen wir nicht an dich heran. Nein, ich habe keine Wächter, ich habe auch nichts gesehen. Aber er hat es natürlich dann doch rasch geglaubt, dieser Missionar, dass Gott seine Engel gesandt hat, und er hat gesagt: Ich glaube an die biblische Offenbarung, ich brauche gar nicht zu sehen. Ihr glaubt nicht, deshalb habt ihr was gesehen. So kann Gott seinen Engeln gebieten. Berichte über unsichtbare Hilfe oder auch gelegentlich solche, wo man diese Mächte gesehen hat. Unser Bruder Ruprecht Bayer hat in einem seiner Bücher, die im Paulus Verlag Heilbronn erschienen sind, ja auch einmal aus der Kriegszeit berichtet, wie er sich verirrt hat mit dem Auto. An der Ostfront war er unterwegs. Nebel kam auf, er verlor die Orientierung, er wusste nicht mehr, wo bin ich überhaupt. Und dann sagt es in ihm sehr deutlich, jetzt halt! Und er steigt aus und vor ihm ist ein Abgrund, 1 Meter weiter, das wäre wohl sein Tod gewesen. Das ist auch Engeldienst, Engelhilfe. Ich denke nie an Engeldienst und Engelhilfe, wenn ich das Wort Gottes verkündige. Da brauche ich keine Engelhilfe und würde sie gar nicht wollen. Weil das nicht ihre Aufgabe ist, heute die Gemeinde zu belehren. Sie lernen vielmehr etwas an der Gemeinde. Ich denke an Engeldienst auf der Autobahn. Und neulich sagte mir noch ein Bruder, da hat mich aber einer geschnitten auf der Autobahn. Das ging aber ganz knapp zu bei hoher Geschwindigkeit. Das war, wie wenn 1 Zentimeter dazwischen war. Also so ungefähr, dass gerade noch die Hand eines Engels dazwischen passte. Die Welt sagt, Zufall, nochmal Glück gehabt. Wir aber rechnen mit der Wirksamkeit der Diener Gottes. Es bedarf manchmal einer besonderen Augenöffnung, um sie zu sehen. 2. Könige 6, Vers 17 lesen wir solches von dem Diener Elisas. Elisa betet, Herr, öffne doch diesem die Augen, und dann sieht er, der Berg war voll feuriger Pferde und Wagen. Engel können aber auch ganz anders auftreten, nach der Schrift in einer Feuerflamme, Apostelgeschichte 7, Vers 30, oder in einem Lichtleib, sodass der Mensch erschrickt, Lukas 24, Vers 4. Ich muss um Verständnis bitten, dass ich heute Abend eine ganze Reihe von Schriftstellen zitiere oder wenigstens nenne. Also, Sie können es ja nachlesen in Gnade und Herrlichkeit, oder es werden wohl auch hier Kassetten angeboten. Der Mensch erschrickt. In Matthäus 28, Vers 3 ist das Aussehen eines Jünglings wie der Blitz. Sie, die an und für sich geschlechtslos sind, wie aus dem angeführten Jesuswort hervorgeht, das wir vorhin hörten, Lukas 20, 34 bis 36, treten jedoch zuweilen auch als Männer auf. So bekommt ja der Abraham Besuch von 3 Männern. Einer von ihnen ist der Herr. Die beiden anderen sind die Gerichtsengel, die dann den Auftrag haben, das Gericht an Sodom und Gomorra zu vollstrecken. 1. Mose 18 und 1. Mose 19. Haben Engel Flügel und können sie fliegen? Das ist nicht bloß eine Kinderfrage. Wir dürfen ruhig an die Bibel herangehen mit den einfältigsten Fragen. So darf jeder Bibelleser fragen, warum denn nicht? Und da wird uns gesagt in Jesaja 6, 1 und 2, dass die Seraphim, zu Deutsch die Brennenden oder Feurigen, die Jesaja schaut, die haben je 6 Flügel. Der Seher auf Patmos, Johannes, sieht in seiner Endzeitschau einen Engel im Mittelhimmel oder Himmelsmitte fliegen. Offenbarung 14, 6, ob er mit Flügeln fliegt oder wie Gott auf Wolken als Gefährt, das wird nicht näher erläutert. Gott macht seine Winde zu Boten, Feuer und Lohe zu seinen Dienern, Psalm 104, Vers 4. Und Hebräer 1, Vers 7 steht es dann umgekehrt herum, und beides gilt. Er macht seine Engel zu Winden, seine Diener zu einer Feuerflamme. Aus alledem ergibt sich also hinsichtlich der Leiblichkeit der Engel. Engel sind nicht wie wir Menschen an eine bestimmte Leiblichkeit gebunden. Grundsätzlich sind sie für uns unsichtbar, sie können aber im Licht oder Feuer erscheinen, zuweilen als Männer oder auch in Wolke oder Wind, Offenbarung 10, Vers 1, Psalm 104, Vers 4. Ihre Körperlichkeit oder Stofflichkeit, sofern sie sie annehmen, ist also variabel. Pastor Karl Merz schrieb in Gnade und Herrlichkeit 1966, auf Seite 276 folgende, einen Artikel über die Engel, und er meinte, Engel sind körperlose Wesen, die sich jedoch materialisieren können. Etwas anders hat es Heidmüller in Hamburg gesehen, der hat mal geschrieben, sie trügen jederzeit einen Geistleib. Also Sie sehen, dass da auch tiefgründige Ausleger immer noch ihre Fragen hatten, was das Wesen der Engel betrifft. Sind Engel sündlos? der Volksmund sagt, ich bin doch kein Engel und will damit sagen, ich habe doch auch meine Fehler und Schwächen, ich bin doch kein Engel. Und damit wird unterstellt, die seien sündlos, fehlerlos. Das sagt die Schrift aber nicht. Seinen Knechten, seinen Engeln kann Gott auch Irrtum zur Last legen, Hiob 4, Vers 18. Und ganz klar wird gesagt, es hat Engel gegeben, die haben gesündigt. 2. Petrus 2, Vers 4 und Judas 6 und 7. Und da haben wir zu denken, wie unsere Brüder das schon bezeugt haben, Karl Geyer und Adolf Heller, an das, was auch in der Bibel in 1. Mose 6 berichtet wird, ungehorsame Engel vermischten sich mit Menschen. Die Bnei Elohim, die Söhne Gottes, die auch auftreten in Hiob 1 und 2 und in 1. Könige 22, das sind nicht irgendwelche Menschen, das sind jene Wesen. 1. Mose 6, Wolfgang Jugel schrieb mal darüber in einem Buch, das ist vergriffen, aber Sie haben es vielleicht zu Hause im Bücherschrank, Urzeit und Endzeit. Dinge der Urzeit wiederholen sich in der Endzeit. Vielleicht auch dieses Geschehen. 1. Mose 6, 1 bis 4. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens. Da gab es also schon einmal eine Bevölkerungsexplosion. Und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Bnei Elohim, die Söhne Gottes, ich darf dazwischen sagen, nur Söhne Gottes im Sinne von Erschaffung, niemals Söhne Gottes im Sinne von Zeugung. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt? Nicht Söhne Gottes im Sinne von Römer 8. Nicht Söhne Gottes wie die Glieder der Gemeinde, wie wir es durch den Glauben sein dürfen, sondern Söhne der Erschaffung, Bnei Elohim. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, wie schön sie waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach Yahweh, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen gebaren, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Gott hat aufgrund dieser gräulichen Vermischungen Gericht geübt an Engeln und Menschen. Die Engel, die hat er bestraft, im tiefsten Tartaros hat er sie hinabgestürzt und mit Finsternisketten gebunden. Dort werden sie aufbewahrt für das kommende Gericht. 2. Petrus 2, Vers 4. Und über die Menschheit kam das Sintflutgericht. Außerdem hat Gott die Lebenstage, Lebensjahre der Menschen drastisch heruntergesetzt. Von ehemals mehrere Jahrhunderte, aber niemals 1000 Jahre. Aber es geht ja bekanntlich in die 900 und mehr. Adam 930, Methuselah 969. Ja, da würde bei uns ein 80-Jähriger noch überhaupt nicht an sein Alter denken. Da hat er noch Jahrhunderte vor sich. Das wurde heruntergesetzt auf vor erst einmal 120 Jahre und später dann, heißt es in Psalm 90, was ja heute noch im Großen und Ganzen gilt, 70 oder auch 80, in Klammern vielleicht auch 90. Und so ist der Mensch ein degeneriertes Wesen aufgrund der Sünde. Nicht von alten Zeiten her hat sich der Mensch höher entwickelt, etwa aus dem Tierreich. Das sagt die Schrift überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, von Adams Zeiten her herabentwickelt, was sich dann auch spiegelt im Lebensalter und in der Kraft, die viel früher zu Ende geht als bei einem Adam, als bei einem Henoch, obwohl der nur 365 Jahre auf Erden wandelte, bevor er entrückt wurde, oder sogar bei einem Methuselah oder Methuselah, der das älteste Alter erreichte, 969 Jahre. Ich könnte Ihnen hier noch manches aus dem Buche Henoch zitieren über diese gräulichen Vermischungen, aber ich will mich da kurz fassen, der Zeit halber. Ich habe zu Hause das Buch Henoch enthalten in die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, herausgegeben von E. Kautsch. Nach dem Text von Tübingen 1900 wurde es 1975 noch einmal nachgedruckt in der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft Darmstadt. Und darin enthalten ist auch das Buch Henoch, bearbeitet von Dr. Georg Beer. Der Henoch-Brief wird ja immerhin im Judas-Brief zitiert. Er wird also von Judas ernst genommen. Judas 14 und 15. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Tausenden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Circa 6 oder 7 Mal kommt das Buch Henoch auf die gräulichen Vermischungen zu sprechen, die zwischen Engel und Menschen stattfanden. Ich will doch kurz weniges lesen. Henoch Buch 6, 1 und 2. Wir können das nicht als Märchen abtun, auch wenn das Buch Henoch ein apokryphes Buch ist und der Heiligen Schrift nicht gleich zu achten, auch wenn die Überlieferung gar nicht so sicher ist wie in die biblische Überlieferung, auch wenn sich da Zusätze und menschliche Zutaten finden mögen. Aber es wird sozusagen sanktioniert durch 1. Mose 6, 1 bis 4. Da wird das bestätigt. Also Henoch 6, 1 und 2, nachdem die Menschenkinder sich gemehrt hatten, wurden ihnen in jenen Tagen schöne und liebliche Töchter geboren. Als aber die Engel, die Himmelssöhne, sie sahen, gelüstet er sie nach ihnen, und sie sprachen untereinander, wohlan, wir wollen uns Weiber unter den Menschentöchtern wählen und uns Kinder zeugen. Wolfgang Jugel schrieb bereits vor Jahren in Urzeit und Endzeit, da ging es um mehr als um sexuelle Begierde, die wollten Medien haben auf dieser Erde. Es waren ihrer im Ganzen 200, meint das Buch Henoch, die in den Tagen Jarets auf dem Gipfel des Berges Hermon herabstiegen. Sie nannten aber den Berg Hermon, weil sie auf ihm geschworen und durch Verwünschungen sich untereinander verpflichtet hatten. Und dann treten da die 4 Thronengel auf, der Uriel und der Raphael und der Gabriel und der Michael, und bekommen Aufträge von Gott. Ein Heiliger beauftragt Henoch, den Wächtern des Himmels Folgendes zu sagen: Obwohl ihr heilig und ewig lebende Geister wart, habt ihr durch das Blut der Weiber euch befleckt, mit dem Blute des Fleisches Kinder gezeugt, nach dem Blute der Menschen begehrt und Fleisch und Blut hervorgebracht, wie jene tun, die sterblich und vergänglich sind. Deshalb habe ich ihnen Weiber gegeben, damit sie sie besamen und mit ihnen Kinder zeugen, so dass ihnen also nichts auf Erden fehlt. Ihr aber seid zuvor ewig lebende Geister gewesen, die alle Geschlechter der Welt hindurch unsterblich sein sollten. Darum habe ich für euch keine Weiber geschaffen, denn die Geister des Himmels haben im Himmel ihre Wohnung. Aber die Riesen nun, die von den Geistern und Fleisch gezeugt worden sind, wird man böse Geister auf Erden nennen, und auf der Erde werden sie ihre Wohnung haben. Ihr Lieben, wenn nur einiges von dem stimmt, was man heute in UFO-Büchern lesen kann, und es gibt eine wachsende UFO-Literatur, ich glaube in Amerika sind es hunderte von Titeln, da gibt es sehr Märchenhaftes, aber auch Seriöseres. Wenn nur einiges davon stimmt, dann sind diese Vermischungen längst in vollem Gange. Aber ich bin nicht UFO-Verkündiger, sondern biblischer Verkündiger und will das nun nicht näher ausführen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass einiges davon stimmt. Denn in Offenbarung 12 wird ja etwas gesagt, dass in der Endzeit der Drache auf die Erde gestürzt wird und seine Engel werden mit hinabgeworfen. Da mag es zu mancherlei ungöttlichen Kontakten kommen, wie in der Urzeit, so in der Endzeit. Und die UFO-Bücherverfasser, die rätseln herum, was haben die für Gründe? Und ein UFO-Buchschreiber hat gesagt, da ist ein gewaltiges Züchtungsprogramm im Gange. Aber warum? Wollen die Herrschaft über diese Welt übernehmen oder wollen sie nach der Zerstörung dieses Planeten noch etwas von unserer wertvollen Rasse übrig haben? Oder eben wie damals Riesenzeugen, obwohl die Männlein meistens als 1,20 Meter beschrieben werden und nur selten Riesen von 3 bis 4 Meter vorkommen, wie es in Voronezh in der UdSSR passiert sein soll. Ich will aber Schluss machen, denn ich weiß nicht, was daran Wahrheit ist. Bei der Bibel weiß ich es. Ich glaube allem, was in diesem Buch geschrieben steht, aber ich glaube nicht ohne weiteres allem, was in UFO-Büchern steht. meine aber, dass es nicht alles nur Erfindung ist und Geschäftemacherei, wenn da Leute mit Namen genannt werden, die fliegende Scheiben gesehen haben, Piloten, Militärs, sogar der Carter selber, das kann man doch nicht einfach behaupten, und so weiter und so weiter. Aber kehren wir zur Bibel zurück, sonst sagen Sie nächstes Mal, heute Abend wollen wir mal wieder den Märchenerzähler hören. Und das möchte ich nicht, dass Sie das sagen. Kehren wir also schnell wieder zur Bibel zurück. Ich glaube aber, dass das nicht alles Märchen sind. Ich glaube, dass auch heute manches sich tut zwischen Himmel und Erde. Bin aber nicht UFO-gläubig, bin sehr skeptisch. Aber ich schütte nicht das Kind mit dem Bade aus. Nun, der Herr mag uns eines Tages auch darüber noch mehr Licht geben. Jedenfalls ist zu erwarten, dass eine zunehmende Dämonisierung der Erde stattfindet. Jedenfalls ist zu erwarten, dass es mancherlei verführerische Möglichkeiten gibt. Und dass alles gelogen sein soll, kann ich mir kaum vorstellen. Ich werde aber nie ein UFO-Buch hier auf dem Büchertisch legen, haben Sie keine Sorge. So, zurück. Zahl und Hierarchie der Engel. Ich habe zu Hause im Bücherschrank ein Buch von Otto Koch gefunden, das 1951 in Emil Müller Verlag Wuppertal erschienen ist. Er spricht vom 100 Millionen Heer der Krieger Gottes. Ist dieser Ausdruck berechtigt? 100 Millionen Heer? Ja, manche Leute wollen es ganz genau wissen und sagen, 200 Millionen Engel gibt's, weil im Psalm 68, Vers 18 einmal von den Kriegswagen Jahwes die Rede ist. Die Kriegswagen des Heeres des Herrn sind also Tausende mal Tausende, und wenn man das Hebräische da, die Dualform, als Verdoppelung versteht, dann könnte man eventuell auf die Zahl 200 Millionen kommen. In Psalm 68, 18, ich glaube, da steht auch was drüber in meinem Buch über die Psalmen. Jedenfalls meine ich, das sei noch viel zu niedrig gegriffen. Damals hatte man ja nicht die Ausdrucksweise wie heute, dass man da operiert mit 10 hoch 8 und 10 hoch 10 und 10 hoch 20, sondern da hat man eben gesagt, wenn man eine sehr hohe Zahl angeben wollte, wie es in Offenbarung 5, Vers 11 und Daniel 7, Vers 10 gesagt ist, Tausende mal Tausende und Milliarden von Milliarden. Zehntausende mal Zehntausende. Ich denke, das ist eine nach oben hin offene Zahl, sodass wir vielleicht es mit Milliarden zu tun haben. Wenn wir an die Weiten des Kosmos denken, wo sie für Ordnung sorgen sollen. Die Engelwelt ist hierarchisch gegliedert. Darauf hat schon ein Professor Friedrich Bettex Anfang des Jahrhunderts aufmerksam gemacht. Er hat schon im Jahr 1900 in seinem Buch Lied der Schöpfung, das ich besitze, erstaunliche Aussagen gemacht. Ein gläubiger Professor und Naturwissenschaftler und Mann, der fest im Wort gegründet war, im Gegensatz zu Bruder Ströter, Professor Ernst Ferdinand Ströter, Deutschland geboren, in der Schweiz gestorben, ist Bettex in der Schweiz geboren und in Deutschland gestorben, 1837 bis 1915. Er schrieb zu Anfang des Jahrhunderts, Bettex, im Einklang mit dem stufenmäßigen Aufbau der sichtbaren Schöpfung lehrt die Bibel auch in der himmlischen und ewigen Natur eine Hierarchie des Alls und jenseits des Menschen eine aufsteigende Reihe von immer höheren und mächtigeren Existenzen, von den Engeln der Kleinen an bis zu den Mächten, Fürstentümern, Thronen und Cherubim an himmlischen Orten. So mag, ja, muss den unteren Engeln das Tun, Wissen und Können der Höheren und Mächtigeren als Wunder erscheinen, die Gott zu Königen der Elemente, zu Herrschern über Völker eingesetzt hat. Wiederum ist diesen mit irdischer und kosmischer Macht Ausgerüsteten ein Wunder, das Tun der Throne und Mächte an himmlischen Orten. Diese bewundern die wunderbaren Cherubim, die geheimnisvollen Träger und Säulen des Thrones der Gottheit und Darsteller der vier Prinzipien der Schöpfung. Tätigkeiten der heiligen Engel. Einiges werde ich Ihnen nur aufzählen können. Ich hatte mir 15 Tätigkeiten notiert, bin aber inzwischen schon auf 18 gekommen. Einiges kann ich nur ganz kurz nennen, bei einigen Punkten aber möchte ich etwas ausführlicher verweilen. 15, nein, inzwischen 18, Tätigkeiten der heiligen Engel Gottes. Und ich sage nicht, dass es bei 18 aufhören müsste, vielleicht finden Sie weiteres. Erstens, Verkündigung gottgegebener Botschaften. Das sagt ja schon der Name Engel, Angelos. Das heißt ja Bote oder auch Künder. Denn das Zeitwort Angelo heißt so viel wie melden, verkündigen, eine Botschaft ausrichten, etwas ansagen oder befehlen. Das kann bedeuten, dass sie Verheißungen geben, du wirst einen Sohn bekommen. Da geht es um den Ismael oder um den Simson in 1. Mose 16 oder in Richter 13. Du wirst einen Sohn bekommen, sie geben Verheißungen, sie geben Befehle. Apostelgeschichte 12, 7 und 8, Petrus, steh schnell auf, umgürte dich, zieh die Schuhe an. So ganz äußerliche, praktische Befehle können sie geben. Sie können aber auch Trost spenden, sie können aber auch Evangelium bezeugen, nämlich in der Weihnachtsnacht. Da haben sie ja, wie wir wissen, aus Lukas 2 ein wunderbares Evangelium zu verkündigen gehabt. Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Fürchtet euch nicht, denn der Mensch erschrickt, wenn er solchen Wesen gegenübersteht. Und bei dem einen Engel war eine Menge oder Fülle des Heeres des Himmels. Das waren nicht nur ein paar Engel, das mag ein Millionenheer gewesen sein, die in der Weihnachtsnacht dabei war. Engel verkündeten auch Christi Auferstehung, Himmelfahrt und die Wiederkunft. Apostelgeschichte 1, 10 und 11. Apostelgeschichte 1, 10 und 11. Hinter uns liegt gerade Himmelfahrt, vor uns liegt Pfingsten. Dazwischen sind 10 Tage im Kirchenjahrskalender, so wie es damals war. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die Engel werden als Männer hier angesprochen. Weiße Kleider heißt aber nicht, dass sie gerade im Supermarkt waren. Ja, sowas gab es wohl auch nicht. Oder in einem Geschäft oder Laden und haben sich erkundigt. Also haben sie was in Weiß. Nein, sondern es sind strahlende Kleider gemeint, wie aus den Parallelstellen hervorgeht. Da war bei der Auferstehung ein Jüngling oder zwei, sein Aussehen wie der Blitz. Und es ist auch von strahlenden Gewändern die Rede. Männer in weißen Kleidern, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Verheißung, Befehle, Trost, Weihnachtsevangelium. Allerdings der Gemeinde Jesu haben sie kein Evangelium zu bringen. Das werden wir am Ende der Stunde noch sehen. Und auch aber sehr ernste Gerichtsbotschaften haben die himmlischen Boten anzusagen, zum Beispiel in Offenbarung 14, 6 bis 11, eine dreifache, sehr, sehr ernste Gerichtsbotschaft. Zweitens, Anbetung Gottes und Dienst im himmlischen Heiligtum. Engel sind dazu bestimmt, wie auch wir Menschen, Gottes Lob zu mehren. Und das tun sie auch. Ich will Ihnen dazu nur eine Stelle vorlesen aus dem Buch der Offenbarung, Offenbarung 5, 11 und 12. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Also erstens Verkündigung gottgegebener Botschaften, zweitens Anbetung Gottes und Dienst im himmlischen Heiligtum, drittens Hilfe für Gottes Heilsträger auf Erden, der Engeldienst, von dem wir kurz schon hörten. Und da kommt nun die Stelle in Betracht, Hebräer 1, Vers 14. Der Hebräerbriefschreiber macht es ähnlich wie der Apostel Paulus. Er macht deutlich, dass gezeugte Sohnschaft etwas viel Höheres, Größeres, Herrlicheres und Erstrebenswerteres ist, als Engel zu sein. Also in Hebräer 1 und 2, da werden die Engel ein bisschen niedriger eingestuft, wie wir es am Schluss auch bei Paulus finden werden. Nachdem er dann in den Versen 5 bis 13 aufgezählt hat, was die Engel alles nicht sind, nicht. Zu welchem der Engel hat er das je gesagt? Zu keinem. Das gilt dem Sohne, aber nicht Engeln. Sagt er dann endlich im letzten, im 14. Vers, was sie sind. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Da ist es nun allerdings schön, wenn man ein bisschen Griechisch versteht, denn dann wird einem dieser Vers viel lebendiger. Sind sie nicht alle liturgische Geister, ausgesandt zur Diakonie? Liturgische Geister, ausgesandt zur Diakonie. Ich habe nachgeschaut in meinen drei dicken griechisch-deutschen Wörterbüchern, die ich zu Hause habe und habe gefunden. Wenn auch die Begriffe Liturgie und Diakonie damals vor 1900 Jahren nicht genau dasselbe bedeuten, was wir heute unter Liturgie und Diakonie verstehen, so war es doch auch damals schon so, dass das Wort Liturgie einen etwas feierlicheren Klang hat. Es geht darum, ein öffentliches Amt zu bekleiden, Staatsdienst, Priesterdienst oder Gottesdienst zu verrichten. Diakonie aber ist im Großen und Ganzen ein schlichterer Dienst, jemand dienstbar oder behilflich sein, Diakon sein, für jemandes Bedürfnisse sorgen, zum Beispiel ihn zu Tisch bedienen. Die Liturgen Gottes, liturgische Geister, die Gott anbeten, preisen an himmlischen Örtern. Und ich habe mich schon gefragt, ob das den himmlischen Liturgen immer so grad gefällt, wenn sie dann mal zur Diakonie auf Erden verordnet werden. Also schön und gut, jetzt unterbrichst du das mal hier, den herrlichen Gesang, jetzt gehst du mal da runter, da auf der Autobahn Stuttgart-Leonberg, da ist viel los und da sind meine Diener unterwegs, jetzt kümmerst du dich da mal um die, oder im Siegerland ist ein heftiges Unwetter, jetzt schaust du mal nach denen, dass der heil nach Weidenau kommt. Ich weiß nicht, ob das denen immer so gerade eine große Freude ist, ob nicht mancher denkt, ach Herr, wäre es nicht schön, ich dürfte hier bleiben, auf in deinen herrlichen himmlischen Chören dich preisen. Aber wenn es gehorsame Diener sind, gehorsame Engel, dann tun sie, was Gott ihnen gesagt hat und tun auf Erden ihren Engeldienst. Eigenartig ist ja auch die Ausdrucksweise am Schluss von Hebräer 1, Vers 14. Ausgesandt zur Diakonie, um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Also nicht nur die schon Erretteten, sondern solche, die vielleicht noch gar nicht errettet sind, aber von denen Gott weiß, das ist auch so ein Gefäß, ersehen vor Grundlegung der Welt. Ich fand es auch in dem Buch Engeldienste, dass es auch wunderbare Bewahrungen gibt, nicht nur an Menschen, die schon errettet waren, sondern an Menschen, die vor der Errettung standen und sagten, oh Herr, jetzt hast du mich so herrlich durchgeführt, dir soll mein Leben gehören. Das war das dritte, Hilfe für Gottes Heilsträger auf Erden. Bei Punkt 4 und 5, da wollen wir noch etwas näher stehen bleiben. Die weiteren muss ich etwas kürzer abhandeln. Viertens, Beratungen in der Himmelswelt. Kehren wir nochmal von der Erde in den Himmel zurück. Da gibt es himmlische Ratsversammlungen. Und wer öfter hier war, hat hier bestimmt schon etwas darüber gehört. Sei es Bruder Heller oder Muhl oder irgendein anderer Bruder. Es gibt Ratsversammlungen in den Himmeln. 1. Könige 22, 19 bis 22. Ich sah den Herrn, Yahweh, auf seinem Throne sitzen und alles Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Und der eine sprach so und der andere so. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor Yahweh und sprach, ich will ihn bereden. Und Yahweh sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und ein Lügengeist sein in dem Munde aller seiner Propheten. Und jetzt müssen sie arg aufpassen, ob ich richtig weiterlese. Und Gott sprach, in meinem Königreich wird nicht gelogen. Nein, so etwas gibt es nicht. Nein, es steht etwas anders. Gott sagt zu diesem Lügengeist, geh aus und tue also. Also auch diese Mächte der Gegenseite, Mächte der Opposition müssen Gott auch dienstbar sein und er setzt sie bei gewissen Gerichtsprozessen mit ein. Da geht es zu wie in einem irdischen Parlament. Da gibt es eine Rechte und da gibt es eine Linke. Und der eine sprach so und der andere sprach so. Das soll ja auch in Bonn vorkommen und in allen demokratischen Parlamenten. Bruder Adolf Heller schrieb einmal in Gnade und Herrlichkeit 1985, ab Seite 213, da wurde das nach seinem Tode noch einmal abgedruckt, sein Artikel »Die Rechte und die Linke im Himmelsparlament«. Und er hat dazu gesagt, die Rechtsparteien, für die sind das ja süße Töne, für die Linksparteien allerdings schrille Klänge. Also da hat Bruder Heller geschrieben, die Rechte sind die gesetzlichen Ja-Geister, die Linke hingegen die gesetzlosen Nein-Geister. Wie kommt denn Bruder Adolf Heller dazu, dass er hier die Linken in so schlechtes Licht drückt? Wahrscheinlich wegen 5. Mose 33, Vers 2, aus Jahwes Rechten kam Gesetzesfeuer. Jedenfalls gibt es eine Rechte und eine Linke, es gibt Beratungen in der Himmelswelt und sogar der Feind selber darf ja in solchen Ratsversammlungen gelegentlich zu Wort kommen, der Satan selber, Hiob 1, Hiob 2. Es ist klar, dass Gottes Rates der Geschöpfe nicht bedarf. Nicht der Vorschläge der guten und gottesfürchtigen Geister und schon gar nicht des Rates der Lügengeister. Aber er setzt diese Mächte auch mit ein, nicht damit ihre Weisheit, sondern letzten Endes ihre ganze Torheit und Verblendung zum Vorschein komme. Fünftens, Verordnung des Gesetzes. Verordnung des Gesetzes. Zweimal steht vom Gesetz, das Israel gegeben wurde, im Neuen Testament, durch Engel angeordnet. Galater 3, Vers 19, Apostelgeschichte 7, Vers 53. Engel haben Anordnen mitgewirkt. Ich war nicht dabei, ich habe kein Tonband, wie das im Einzelnen vor sich gegangen ist. Ich denke so, dass gewisse Grundnormen, die 10 Gebote, allerdings auf Gott selber zurückgehen. Da bin ich etwas anderer Meinung als einige mir sehr lieb verbundene Brüder. Ich glaube, dass die 10 Gebote allerdings die Grundnormen Gottes sind, die einfach gelten. Und ich habe sie bei Paulus fast alle wiedergefunden. Mit Ausnahme des Sabbatgebotes, da hatte der Paulus gerade seine Kämpfe mit solchen Sabbatisten. Aber er hatte nichts gegen den Sabbat als solchen. Und im Übrigen habe ich die 10 Gebote alle bei Paulus wiedergefunden. Man soll nicht lügen, man soll nicht stehlen, Epheser 4, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat, Bilderdienst, Götzendienst, ich habe sie bei Paulus alle wiedergefunden, mehr oder weniger wörtlich, aber natürlich nicht als Gesetz mit Fluchandrohung. Vom Gesetz sind wir frei, vom Gesetz mit seiner Fluchandrohung sind wir frei. Aber wir sollten etwas vorsichtig sein mit der Behauptung, mit den 10 Geboten haben wir nichts zu tun. Ein mir sehr lieber, teurer Bruder, mit dem ich zusammen einen Dienst hatte, der hat es mal so laut betont, wir haben nichts zu tun mit den 10 Geboten, dass ich ihn öffentlich gefragt habe. Also lieber Bruder, du meinst, wir dürfen lügen, stehlen, Ehebrechen, morden. Nein, 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 nein. Ja, ich sag, dann sag es bitte, sonst wirst du missverstanden, wenn du sagst, wir haben mit den 10 Geboten nichts zu tun. Sie gelten uns nicht als Gesetz mit Fluchandrohung, wohl aber als liebende Ermahnung für die Erretteten, habe ich sie fast alle wiedergefunden bei Paulus. Auf einer ganz anderen Ebene, auf einem ganz anderen Level habe ich sie wiedergefunden. Nicht als Gesetz, frei vom Gesetz, dabei muss es bleiben. Aber für die Erretteten, da gelten nun die Normen Gottes, wie ja auch geschrieben steht in Römer 8, Vers 4. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Paulus ermahnt die Erretteten, dass sie Gott ehren durch einen Wandel in seinen heiligen Normen, ohne Lüge, Ehebruch, Mord, Diebstahl. Und diese Dinge, die gelten einfach. Und ich glaube nicht, dass das letztlich auf die Engel zurückgeht. Die mögen da ihre Einzelausführung gemacht haben, so wie es ja einen Kommentar gibt zur Strafprozessordnung, Kommentar zum BGB. Da haben dann fleißige Leute die einzelnen Paragraphen bis ins Detail ausgearbeitet. So sagte einmal Bruder Muhl sehr recht, Gott hat gesagt, ihr sollt mir ein Lamm schlachten. Ein Lamm. An wen hat er wohl gedacht bei dem einen Lamm? An Jesus. Und die Engel machen daraus einen riesigen religiösen Kult. Sechstens, Beherrschung des Kosmos. Wir lesen in Epheser 6 von Kosmokratoren. Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Kosmokratoren, gegen Geistliche der Finsternis, sogar in himmlischen Bezirken. Wenn es unter den bösen Engeln, die unsere Gegner sind, Kosmokratoren, Weltbeherrscher gibt, dann gibt es sie ganz gewiss auch unter den gehorsam gebliebenen Engeln. Sechstens, Beherrschung des Kosmos. Damit hängt ein siebentes eng zusammen. Verwaltung der Energien des Kosmos. Verwaltung der Energien des Kosmos. Gott macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu einer Feuerflamme. Hebräer 1, Vers 7. Umgekehrt Winde zu Boten und Feuer zu seinen Dienern. Psalm 104, Vers 4. Liberale Theologen sind dann sehr schnell bei der Hand zu sagen, ja, das ist ein Abschreibefehler. Nein, nein, das hat beides einen guten Sinn. Beides hat einen Sinn. Gott macht seine Engel zu Winden, seine Diener zu einer Feuerflamme. Sie können im Feuer erscheinen. Umgekehrt macht er Winde zu Boten und Feuer zu Dienern. Psalm 104, Vers 4, Hebräer 1, Vers 7. Und es bestehen enge Beziehungen zwischen den Engeln und den Energien des Kosmos. Da gibt es einen Engel, der hat Gewalt über das Feuer. Offenbarung 14, Vers 18, ein anderer Engel der Wasser. Offenbarung 16, 5. Auch zwischen Engel und Sternen sind enge Beziehungen. Der Ausdruck Heer des Himmels ist im Alten Testament doppeldeutig. Da können die Sterne damit gemeint sein, aber auch die Fürsten, die über sie gesetzt sind, wie schon Betex meinte. Achtens, Kampf gegen die Feinde Gottes und seiner Auserwählten. Engel sind Kämpfer, Krieger. Wir finden sie öfter mit dem Schwert in der Hand. Sie sind nicht liebliche Kindlein, sondern Helden, Mächte, Kämpfer. Sie streiten für die Verwirklichung der Gottesherrschaft und das Ende der Satansherrschaft. Neuntens, Gerichtsaufschub. Gerichtsaufschub. Bevor ich rede von Gerichtsvollzug, möchte ich neuntens von Gerichtsaufschub reden, dass sie also ein Gericht noch zurückhalten. Wer weiß, was in der heutigen Zeit auf dem Gebiet alles geschieht. Wir haben immerhin noch kein zweites Tschernobyl gehabt, obwohl die Gefahr riesengroß ist. Es ist außer Hiroshima und Nagasaki noch keine dritte Atombombe über einer Stadt explodiert. Alles möglich, schreckliche Dinge, wenn wir an die ABC-Waffen denken. Engel können auch Gerichte zurückhalten nach göttlichem Befehl, dass das und jenes so lange nicht geschehen soll. Offenbarung 7, 1 bis 3. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Neuntens, Gerichtsaufschub. Zehntens, Gerichtsvollzug. Dass Engel Gerichte vollziehen, finden wir oft in der Bibel, Offenbarung 8, Offenbarung 9, Offenbarung 16 oder in Matthäus 13, die Schnitter, die die Ernte der Erde einbringen. Matthäus 13, 39 bis 41. Zehntens, Gerichtsvollzug. Elftens, Schutz von Kindern. Es gibt sie, diese Schutzengel der Kinder, und der Herr Jesus sagt klar und deutlich, Matthäus 18, Vers 10, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen. Zwölftens, Schutz von Völkern. Engel, die über ganze Völker Gesetz sind, finden wir in Daniel Kapitel 10, Vers 20 und Vers 21, der Fürst von Persien und der Fürst von Griechenland. Dann gibt es Michael, den Engelfürst, der für Deutschland streitet, für Israel streitet. Daniel 12, Vers 1. Und diese Engelfürsten, die über Völker gesetzt sind, sind ja nun nicht alle in Harmonie und Liebe und Eintracht herzlich miteinander verbunden, sondern sie bekriegen einander. Und wieder kann man sagen, was auch unser Bruder Arthur Mohl schon oft gesagt hat, wundern wir uns, dass es auf Erden zugeht, wie es zugeht, wenn jene himmlischen Mächte untereinander in heftigen Fehden und Kriegen miteinander liegen. Das war Nummer 12, Schutz von Völkern, 13, Sammlung der Auserwählten bei Christi Wiederkunft. Ich nenne nur die Stelle, Matthäus 24, 30 und 31. 14, Begleitung des Königs, wenn er kommt. Matthäus 25, Vers 31. 15, visionäre Enthüllungen von Zukünftigem. Das finden wir in den letzten beiden Kapitel unserer Bibel, wie ein Engel, dem Johannes zukünftige Dinge schaut, mit Bezug auf den Lebensstrom und das neue Jerusalem. Als ich das niederschrieb für Gnade und Herrlichkeit, hatte ich 15 Dinge gefunden. Inzwischen habe ich noch weitere 3 gefunden. 16. Fürbitte. Ich dachte erst, das ist nicht biblisch, dass Engel Fürbitte tun. Das gibt's nur in der katholischen Kirche, aber nicht in der Bibel. Doch, eine Stelle habe ich allerdings gefunden, wo ein Engel herzlich eintritt vor Gott für Juda und Jerusalem. Jahwe Zebaoth, wie lange willst du dich nicht erbarmen über die Städte Judas, über Jerusalem? Sacharja 1, Vers 12. Aber ich erwarte nicht unbedingt einen Engel, der Fürsprache tut für mich. Da weiß ich noch einen besseren Parakleten. Der Paraklet für die Glieder des Leibes ist Jesus zur Rechten Gottes. Er ist der Paraklet, der für uns eintritt. 17. Sterbende tragen in Abrahams Schoß. Das sehen wir zum Beispiel bei dem armen Lazarus in Lukas 16, Vers 22. Der arme Lazarus wurde von Engeln getragen in Abrahams Schoß. Wieder muss ich sagen, das gilt nicht den Gliedern des Leibes. Wir haben noch eine andere Erwartung, durch Jesum zu entschlafen. 1. Thessalonicher 4. Ob nun mit oder ohne Engel, das wollen wir dem Herrn getrost überlassen. 8. Jetzt kommt noch etwas Schauriges, das ich kaum zu nennen wage, aber das ist auch eine der Aufgaben der Engel, zuschauen bei den Qualen über die Gottesfeinde. Sie werden gequält werden in die Äonen, der Äonen vor den Augen Gottes und des Lammes vor den Augen seiner heiligen Engel. Offenbarung 14, Vers 10, oh weh, ist das auch eine Tätigkeit der Engel. Nun habe ich wohl auch hier schon gesagt und sage es öfter, dass mir diese Übersetzungen nicht gut gefallen, Qual und Pein. Das klingt so nach einem Quälergott. Ich sagte einem Methodistenpastor in München, Gott ist doch kein endlos Quälender. Und er antwortete mit Recht, Gott ist überhaupt kein Quäler. Ja, das ist ein verzerrtes Gottesbild. Gott ist doch kein Quäler, der Freude hat an Quälerei. Basanos und Kolassis, diese beiden Begriffe haben im Profangriechisch zu tun mit Züchtigung, Erziehung, Echtheitsprobe, Prüfung. Und da schauen allerdings die Engel auch zu und sie preisen Gott auch ob seiner gerechten Gerichte, wie sie das auch tun in Offenbarung 19, 1 und 2. Herr, wir preisen dich, dass du zum Beispiel diesen Hitler jetzt deinem gerechten Gerichte anheimgibst. Herr, wir preisen dich, dass du die Erde von diesem Mann befreit hast. So haben sie vielleicht 1945 gesprochen. Also auch da haben sie einen Dienst, Gott zu preisen. Es gibt nämlich auch in der Bibel Gerichtsdoxologien. Gerichtsdoxologien, das muss aber nicht heißen, dass sie Freude hätten an Quälerei. Gottes Ziel mit den Engeln. Bruder Adolf Heller hat schon oft mit großer Freude, ich hab's noch im Ohr, ein Wort aus Nehemia 9 zitiert. In Nehemia 9, da finden wir in jenem Bußgebet ein sehr feines Wort. Nehemia Kapitel 9, Vers 6. Du, Yahweh, du unwandelbarer, ewig Seiender, du bist es, du allein. Du hast die Himmel gemacht, die Himmel, der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Heer des Himmels betet dich an. Wirft sich vor dir nieder, aber man kann auch übersetzen, betet dich an. Gott will von ihnen allen angebetet werden und das steht ja auch in Hebräer 1, Vers 6, das wir zu Anfang schon hörten. Hebräer 1, Vers 6. Das muss man aber genau überlegen, am besten vom griechischen Grundtext her. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Wer ist der Erstgeborene? Das ist wohl klar, das ist unser Herr Jesus Christus. Der Vater will den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführen. Nun übersetzt hier die Elberfelder Bibel Erdkreis, das gefällt mir nicht so ganz. Es heißt griechisch Ökumene. Ökumene. Natürlich ist nicht die kirchliche, sind nicht die kirchlichen Zusammenschlüsse unserer Tage damit gemeint, sondern Ökumene heißt wörtlich das Bewohnte, die bewohnten Gebiete. Wenn Gott den Erstgeborenen Jesus Christus wiederum in die bewohnten Gebiete einführt, dann sollen ihn alle Engel anbeten. Das klingt ja genauso, als habe Gott schon einmal den Sohn in die bewohnten Gebiete, nicht Erdkreis, die bewohnten Gebiete der Engel, in den Weiten des Kosmos, als habe Gott ihn schon einmal dorthin herumgeführt und ein Teil der Engel habe die Anbetung verweigert. Wenn Gott das aber wiederum tut, das kann noch sehr, sehr lange dauern, dann werden ihn schlussendlich alle Engel Gottes anbeten. Zum Schluss noch ein Hinweis. Ich habe versprochen, noch kurz etwas über Paulus zu sagen. Wie in Hebräer 1 und 2, so ist es auch bei Paulus. Da werden die Engel doch wesentlich niedriger eingestuft gegenüber den Söhnen und der Söhne Gemeinde des lebendigen Gottes. Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, die stehen seinem Herzen viel näher. Und ich würde mich schuldig machen, wenn ich das am Ende nicht auch noch wenigstens kurz betonen würde. Galater 1, Vers 8, hebt Paulus warnend den Finger, und wenn ein Engel vom Himmel kommen würde, würde ein anderes Evangelium verkünden. Er meint wohl, dass er es mischt mit Gesetz, der sei verflucht. Und in 1. Korinther 13, Vers 1, da sagt der Apostel Paulus nicht etwa, liebe Geschwister in Korinth, strebet alle danach, dass ihr in Zungen redet. Und ich habe noch etwas ganz besonders Schönes für euch. Strebt einmal danach, dass ihr nicht nur, ohne es je gelernt zu haben, Russisch oder Äthiopisch oder Norwegisch oder was könnt, sondern strebt einmal nach Engelsprachen. Das gibt's auch. Danach müsst ihr euch ausstrecken. Nein, der Paulus sagt ganz gelassen, was soll das, wenn ich in Menschen- und sogar Engelzungen reden könnte? Was soll das, wenn ich keine Liebe hätte, wäre es gleich null. Das sind harte Worte. Wir haben hinter uns den Tag der Himmelfahrt und haben vielleicht an seine Himmelfahrt gedacht. Christus wurde über alle Mächte erhöht. Epheser 1, 19 bis 21. Christus wurde über alle Zwischenmächte erhöht. Den Gedanken sollten wir mitnehmen und festhalten, was immer kreucht und fleucht und schwebt und fährt zwischen Himmel und Erde herum. Jesus Christus ist über ihnen allen. Die Betty Cash und die Vicky Landrum, so habe ich in einem UFO-Buch gelesen, aber lesen Sie bitte nur nicht so viel UFO-Bücher, sonst träumen Sie noch davon. Die Vicky Landrum soll eine gläubige Christin gewesen sein in den USA, und als sie da eine hell leuchtende Kugel sah, da sagt sie, Jesus kommt wieder, die Entrückung ist da. Aber nein, es war ein Raumschiff und das haben sie leider verbrannt, nicht entführt, aber sie ist zu lange außerhalb vom Auto stehen geblieben und dann hat sie Verbrennungen erlitten und musste ins Krankenhaus. Also das sind keine erfundenen Märchen, sowas passiert offensichtlich. Was immer zwischen Himmel und Erde schwebt und fährt, sichtbar, unsichtbar, teuflisch, göttlich, auf der Gehorsamsseite oder auf der Ungehorsamsseite, Jesus ist über alle Mächte hoch erhöht. Ich hab gedacht, was würdest du denn machen, wenn du mal so ein Raumschiff sehen würdest in nächster Nähe, wie die gläubige Christin Vicky Landrum? Dann würde ich erstmal den Namen Jesu anrufen und in ihm bin ich geborgen. Also, Epheser 1, 19 bis 21. Wir sollen erkennen, was ist die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus Toten erweckte und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden mag. Und wir wurden mit ihm erhöht, Epheser 2, Vers 6. Auch wir wurden mit ihm mit auferweckt und er hat uns mitsitzen lassen, im Geist, nicht körperlich, sitzen wir hier unten in Weidenau, aber im Geiste mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Über alle Mächte haben wir Sieg in Jesus Christus. Ein verlorener Sünder, der Gnade fand, kennt Gott in seinem Herzen viel besser als jene strahlenden Mächte. In der Lebensgemeinschaft mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen stehen wir über den Engeln, sind wir Gottes Herzen näher als sie, kennen wir seine Pläne besser, denn die gläubige Gemeinde hat er zu Verwaltern seine Geheimnisse gemacht, nicht aber Engelmächte. Und der Gemeinde, dem Sohn und den Söhnen hat er die zukünftige Welt untergeordnet, nicht aber den Engelmächten. Die täuschen sich also gewaltig, wenn es da Mächte gibt, die heute ein Züchtungsprogramm veranstalten durch Raumschiffe und meinen, wir wollen die Erde in Besitz nehmen. Nein, Gott hat es anders vorgesehen und ganz gewiss wird sein Plan herausgeführt und nicht der Plan von irgendwelchen. Die Gemeinde soll sogar einmal die Engel richten. 1. Korinther 6, Vers 3. Die Gemeinde soll die Engel richten, sicher im Sinne von Zurechtbringung. Letzte werden Erste und Erste werden Letzte. Bei der Schöpfung waren die Engel die Ersten, bei der Erlösung sind sie die Letzten. Bei der Schöpfung waren die Menschen die Letzten, bei der Erlösung sind sie die Ersten. So, jetzt bin ich wirklich bei meinem letzten Bibelwort, das ich Ihnen noch nennen möchte, Kolosser 2. Und bitte um Entschuldigung, wenn es doch etwas länger geworden ist. Morgen fasse ich mich dann hoffentlich wirklich kürzer. Kolosser 2, Vers 19. 18 und 19. Lasst euch von niemand um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen hat, ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Also eines habe ich mit meinem heutigen Thema nicht beabsichtigt, liebe Geschwister und Freunde, und es wäre mir nicht recht, wenn Sie das täten, wenn Sie sagen würden, also von heute ab ist das mein Lieblingsthema. Von heute ab, da bin ich ganz gespannt, oh, wo kann ich was erfahren über Engelwelten, Engel, Dämonen, wie sehen die aus, wie kann ich Kontakt bekommen? Das ist nicht der Sinn dieses Dienstes, aber ich meine, es steht in der Bibel so viel von den Engeln, dass man darüber auch mal zusammenfassend sprechen muss. Und ich bin irgendwie an dieses Thema geraten vor einigen Wochen. Der Sinn ist aber nicht, dass wir uns nun ganz arg für sie interessieren. Festhalten das Haupt. Da gab es in der Kolossergemeinde Leute, denen wurden die Engel so wichtig. Die kamen in eine Engelverehrung und Engelanbetung. Davor bewahre uns der Herr. Damit kann man sich auch einmal beschäftigen, aber unsere Hauptsache ist das himmlische Haupt, festhalten das Haupt, in ihm erhöht und mit ihm erhöht, über alle Mächte, der das Haupt ist, jedes Fürstentums und jeder Gewalt. Amen.